NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Mit Henning Cordes, moin. Es bewegt sich was im Musikstreaming in Europa. Das Europaparlament will es nämlich reformieren. Und um was es dabei genau geht und wie sich das auf die Kreativen auswirken könnte, wie auch auf die Nutzer der Streamingdienste, das bespreche ich in der kommenden Stunde mit Balbina. Die ist als Musikerin, Komponistin, Sängerin nicht nur rein im Kreativbereich tätig, sie setzt sich auch ein für die deutsche Popbranche als Teil der Akademie für populäre Musik. Hier wird übrigens nicht nur über Musik geredet, sondern es gibt auch welche zu hören. Gleich zu Beginn gleich mal was von Balbina, das Stück heißt Kein Ende. Singt sie gerade noch, jetzt gleich wird aber geredet über die Dauerbaustelle Musikstreaming. Hallo Balbina.
Hallo.
Ich glaube, es hat sich inzwischen rumgesprochen, Balbina. Musikstreaming scheint sich nicht für alle zu lohnen. In der Regel sind es vor allem die Künstler, die nicht besonders viel davon abbekommen. Um das jetzt gleich zu Beginn mal etwas konkreter zu kriegen, also auch, dass wir alle mal auf den gleichen Stand kriegen, die Frage an dich. Wir haben jetzt eben einen Song von dir gehört. Wenn ich den, sagen wir, bei Spotify hören würde, was passiert dann auf deinem Konto?
Also das einmalige Hören eines Liedes, eines Musikstückes, bewirkt noch nicht viel auf einem Spotify-Konto, weil bei Spotify erst dann wirklich die Tantiemen fließen, wenn etwas repetitiv, also sehr, sehr häufig immer und immer wieder gehört wird. Deswegen geht es nicht darum, ob du was hörst, sondern wie häufig du was hörst. Und dann gibt den Ausschlag auch natürlich, wie viele Menschen etwas sehr, sehr häufig hören. Deswegen werden bestimmte Musikstücke eben sehr begünstigt und andere benachteiligt. Um das krass auszudrücken, ein Jazzstück, was vielleicht 8 Minuten lang ist, was man einfach Natur der Sache sich einmal anhört, von vorne bis Ende und dann das nächste Stück genießt, wird nicht wirklich Tantiemen einspielen.
Was heißt das denn konkret? Also du sagst jetzt sehr, sehr häufig, sehr viele Menschen. Gibt es da konkrete Zahlen?
Naja, es ist so, dass jeder zahlt ja 10 Euro für ein Streaming-Abo des Dienstes seines Vertrauens. Und von diesen 10 Euro landen ja schon mal nicht 10 Euro bei den KünstlerInnen, sondern naja, im Schnitt sagen wir mal 15-20% bei den KünstlerInnen. Also runden wir mal auf, 2 Euro landen bei den KünstlerInnen. Und wenn wir uns diese 2 Euro jetzt anschauen, wird's interessant. Denn über 90% dieser 2 Euro landen gerade mal bei unter 1% aller Menschen, die auf dieser Streaming-Plattform drauf sind. Das heißt, über 90% der Tantiemen verdienen unter 1% der KünstlerInnen und fast 99% der KünstlerInnen, Musikschaffenden auf dieser Plattform gehen quasi leer aus.
Konkret auf deinen Fall mal bezogen, ich höre da so raus, du kriegst aus Spotify und vergleichbaren Diensten nahezu nichts oder tatsächlich nichts.
Genau, also ich würde sagen, Streaming ist keine relevante Einkommensquelle in meinem finanziellen Portfolio. Das ist keine Einkommensquelle. Also ich verdiene mein Geld mit Live, mit Auftritten und mit physischen Produkten. Aber Streaming zählt definitiv nicht dazu. Ich könnte von Streaming noch nicht mal einen Studiotag refinanzieren.
Reden wir eigentlich gerade über Spotify oder reden wir über alle? Apple Music, Tidal und wie sie nicht alle heißen.
Wir reden schon immer über alle Streaming-Anbieter. Allerdings hat der Marktführer da eine besondere Rolle. Zum einen war Spotify eben Pionier. Also die haben dieses Modell etabliert und auch mit allen Stakeholdern der Musikwirtschaft etabliert. Und deswegen haben die damals sozusagen die Regeln gemacht, unter welchen Ausschüttung passiert, Bewertung passiert und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist das einfach so, dass der Marktführer Spotify gemeinsam mit den Major-Labels ein bisschen mehr Einfluss hat auf die Ausschüttungspraxis. Und da sind eben auch die Major-Labels nicht wirklich unbeteiligt. Also das ist so ein Geben und Nehmen, als dass man dann halt bestimmte Regeln hat, nach denen eben Ausschüttungen funktionieren und nach denen Musik auch bewertet werden. Und deswegen schaut man eben immer sehr auch auf den Marktführer, auch wenn alle anderen Streaming-Dienste mehr oder weniger die gleiche Ausschüttungspraxis haben.
Zu Beginn der Sendung haben wir schon so ein bisschen was drüber gehört und du hast ja jetzt eben auch schon die Regeln angesprochen. Das EU-Parlament hat ja gerade was verhandelt. Es geht da um eine Resolution zu verändern, wie Streamingdienste Geld an Künstlerinnen und Künstler ausschütten. Unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist in Brüssel fasst die Angelegenheit kurz zusammen.
Ob Apple Music oder Spotify, es ist so einfach. Man bezahlt etwa 10 Euro im Monat, das Abo läuft im Hintergrund und hört und hört. Und es ist ja auch bequem. Die Playlists bringen jedem Vielfalt ans Ohr. Scheinbar jedenfalls. Was im Hintergrund der Streamingdienste wirklich läuft, wie sie ihre Playlists zusammenstellen, so und nicht anders, das bleibt Betriebsgeheimnis bisher noch. Ungerecht findet der Europaabgeordnete Niklas Nienaß, wie das Geld an die Künstler verteilt wird, die Musik schließlich gemacht haben.
Momentan wird eigentlich das ganze Geld in einen Topf geschmissen und dann nach Streaming-Zahlen verteilt. Stattdessen wollen wir gucken, ähnlich wie man das damals mit den CDs gemacht hat, was hört die eine Person? Und wenn die Person eben nur ein einziges Lied im Monat hört, dann ist dieses Lied der Person anscheinend 10 Euro wert. Und dann kriegt der Künstler dafür eben seine 10 Euro.
Jetzt ist es noch anders. Wer ein 10-Euro-Abo hat, aber nur einmal in der Woche einen Jazzpianisten mit einem langen Stück hört und sonst nichts, kann nicht mit dem eigentlich Logischen rechnen. Dass der Künstler dann auch 10 Euro bekommt oder vielleicht etwas weniger. Tatsache ist, viele bekommen gar nichts, wenn sie weniger als 1000 Mal im Jahr angeklickt werden. Quantität zählt, Qualität bleibt auf der Strecke, warnen die Europaabgeordneten. Für Niklas Ninas müsste in Zukunft auch klar sein, wie die beliebten Playlists zusammengebaut werden, die einzelne Songs natürlich deutlich aufwerten können.
Es ist ein komplettes Mysterium und das wollen wir erstmal öffnen und dann auch noch eine Gerechtigkeit da reinbringen. Das heißt, kleinere Künstler in europäische Künstlerinnen und regionale Künstlerinnen fördern, denen die Möglichkeit geben, auch gefunden zu werden, denn momentan gehen die häufig einfach unter.
Die Streaming-Anbieter sollen ihre Algorithmen öffnen. Angebote wie »Du verzichtest auf einen Teil deiner Einnahmen und wir bringen dich dafür schneller auf eine Playlist« werden kategorisch abgelehnt. Sie führten zu einem Verdrängungswettbewerb und es sei ja auch gar nicht klar, ob Musiker wirklich schneller dort landen oder am Ende doch wieder mit weniger Einnahmen dastehen. Balbina Jagielska von der Akademie für populäre Musik Polyton sieht noch andere Nachteile durch die Songpolitik der Streaming-Anbieter.
Im Endeffekt steuern wir in eine Situation oder in eine Zukunft, in der es wirklich keine Vielfalt mehr gibt, sondern nur die Speerspitze. Und die reflektiert dann auch irgendwann nicht mehr das Interesse dieser Minderheit, die hört, sondern das Interesse der Plattformen, die diese Musik eben reinstellen.
Digitale Plattformen wie Apple Music oder Spotify halten bis zu 100 Millionen Songs und Instrumentalstücke abrufbereit. Rund 2/3 der jährlichen Einnahmen weltweit, gut 18 Milliarden Euro, werden mit Streaming verdient. 1/5 davon wird nach Angaben der Dienste an die Künstler ausgeschüttet, 90% davon gehen aber nur an 1% der Musiker. Die Streaming-Dienste sagen, unser System ist wohl überlegt und eigentlich auch gerecht, wollen sich aber auch die Tür für Nachbesserungen offen halten. Im Europaparlament hat der Vorstoß bis auf die Rechtsaußenfraktion breite Zustimmung gefunden. Handeln müsste aber die EU-Kommission, wenn sie will. Man sieht, ganz schnell wird sich wohl nichts verändern, außer alle Beteiligten kommen untereinander besser klar.
Soweit Andreas Meyer-Fast mit einem Blick nach Straßburg. Wie bewertest du denn diese Entwicklung, Balbina?
Also ich glaube, das Allerwichtigste an diesem Report ist, der wirklich mehrheitlich angenommen wurde, dass es weitergeht. Also dass es, das bedeutet für die Musikschaffenden, aber auch für die Stakeholder der Wirtschaft, dass das Thema weiter beleuchtet wird, weil da eine große Unverhältnismäßigkeit einfach herrscht. Und das ist eben ein Signal, dass es von der Politik wahrgenommen wird und das ist auf europäischer Ebene und die europäische Ebene hat halt wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf diese, auch auf solche Zusammenhänge, weil dort eben der europäische Binnenmarkt ein bisschen, naja, ich würde nicht sagen reguliert wird, aber wo die Eckpfeiler des europäischen Binnenmarktes bestimmt werden. Und deswegen ist es ein sehr wichtiges Signal, dass wir da immer noch nicht an dem Punkt sind, wo alle Stakeholder zufrieden sind. Und vor allem ein Stakeholder, und das sind eben die Musikschaffenden, die überhaupt diesen Katalog zur Verfügung stellen, der genutzt wird. Denn ohne die Musikschaffenden gibt es ja gar nicht diesen Katalog, den alle nutzen. Da stark benachteiligt werden und man einfach schauen muss, wie man dieses Ungleichgewicht wieder in eine gleichgewichtige Situation bewegt, damit wir auch diese Wertschöpfungskette Streaming, ne, die ja eine ganz tolle Wertschöpfungskette ist, denn man darf nicht vergessen, die hat bewiesen, dass VerbraucherInnen bereit sind, monatlich 10 Euro für Musik auszugeben, dass wir diese Wertschöpfungskette erhalten und sie eher stützen und schauen, dass alle fair und angemessen beteiligt werden, damit das einfach ein langfristiges Ding bleibt.
Du hast ja eben auch Worte verwendet wie beleuchtet und Signal und so etwas. Also offen gestanden hat sich diese Resolution für mich nach ein bisschen wenig Substanz angehört. Also viele warme Worte, wenig Handfestes, oder übersehe ich da was?
Ich muss da schärfen, wir haben ja noch keine Resolution. Das ist ja eher quasi ein Report, der sich darauf einigt, dass es wirklich eine Gesetzesinitiative geben wird. Und sowas dauert Monate, wenn nicht Jahre. Und das bedeutet, dass das Signal zwar da ist, dass es jetzt Vorschläge, Gesetzesvorschläge geben wird, aber das Ausformulieren, der Teufel steckt im Detail, ne? Und das wird jetzt erstmal dauern.
Okay, also du hast da jetzt auch keine konkreten Hoffnungen, dass das jetzt in naher Zukunft irgendwas wird.
Naja, Natur der Sache ist es ja leider so, dass Gesetze, dass das Schreiben von Gesetzen, dass das Umschreiben von Gesetzen sehr lange dauert und dass da sehr viele Menschen daran mit beteiligt sind. Und ich glaube schon, dass einfach der Grund, warum dieses Gesetz geschrieben werden soll, ist ja eindeutig. Also der Mangel ist auf Seiten der Musikschaffenden. Das heißt, es wird auch in diese Richtung formuliert. Und deswegen glaube ich schon, dass das eine wichtige Entwicklung ist. Aber nichtsdestotrotz darf man einfach nicht außer Acht lassen, dass sowas sehr, sehr lange dauert. Und nichtsdestotrotz zeigt es auch der Wirtschaft, zeigt es auch den Stakeholdern der Wirtschaft, dass diese Gesetze geschrieben werden. Und vielleicht gibt dies auch nochmal einen bestimmten Druck rein, sich auch schon mal vorab anders zu einigen. Denn Niklas Nienaß, einer der Schattenberichterstatter dieses Reports, hat bei der Pressekonferenz in Straßburg ja auch ganz klar gesagt, wenn die Stakeholder sich untereinander einigen, während das Gesetz geschrieben wird und es dann überhaupt keinen Grund mehr gibt, dieses Gesetz zu schreiben, dann ist ja alles super. Also man darf nicht vergessen, dass in dem Momentum, in dem so ein Gesetz geschrieben wird, sehr viele Menschen sich auch mehr unter Druck fühlen und das manchmal Wunder bewirken kann.
Gucken wir mal, was der Niklas Nienaß auch gesagt hat. Das fand ich ganz interessant. Der hat nämlich gefordert, kleinere Künstler, europäische Musiker, regionale Musiker zu fördern, denen die Möglichkeit zu geben, auf den Plattformen gefunden zu werden. Und das klingt für mich so ein bisschen wie ein geistiger Verwandter zur Diskussion um die Deutschquote im Radio vor 20 Jahren. Braucht es solche Extraförderung denn eigentlich auch speziell für die heimische Musik? Wie siehst du das?
Ich glaube, es braucht einfach grundsätzlich Förderung für Vielfalt, denn eine Gesellschaft, egal ob nur kulturell betrachtet oder gesamtgesellschaftlich, lebt nur in einer Vielfalt und von einer Vielfalt und von einer Vielfalt an Perspektive. Und wenn man das außer Acht lässt und nur noch sich danach richtet, wie die Bewertungsmechanismen von Wirtschaftsunternehmen funktionieren und nur noch diese Musik sozusagen begünstigt, dann wird die Vielfalt einfach sterben. Und ich glaube, das ist eher das Hauptproblem. Und das drückt sich vielleicht auch in dieser Förderung aus. Aber ich würde da das viel größere Problem sehen, dass es einfach um das Erhalten von Vielfalt geht.
Vielfalt im Ablauf dieser Sendung ist ja auch wichtig. Und deswegen spiele ich jetzt noch mal ein bisschen Musik. Von Balbina gibt es nämlich dieses Jahr allerhand Neues. Hier ein vor wenigen Tagen veröffentlichtes Stück, Titel »Das Gefühl ist tot«.
Oh,
Überpop, NDR Blue, gerade mit neuer Musik von Balbina, und davon wird es in diesem Jahr noch viel mehr geben, bis im Herbst dann ihr fünftes Album erscheint, Infinity Tunes, Klänge der Unendlichkeit. Wir sind heute aber nicht hier, um über neue Musik zu reden. Wir reden hier eine Stunde lang über Streaming, neuer wie alter Musik. Mit dabei nach wie vor Balbina, und jetzt soll es ein bisschen ums persönliche Empfinden gehen. Würdest du denn sagen, Balbina, was Musikerinnen und Musiker machen, wird das bei uns in der Gesellschaft genug wertgeschätzt?
Ich glaube, da muss man aus zwei Perspektiven schauen. Ich glaube, das, was ich vorhin angesprochen habe mit den VerbraucherInnen, die 10 Euro für Spotify zahlen, das beweist, dass die EndkonsumentInnen das durchaus zu schätzen wissen. Dazwischen ist aber vielen gar nicht klar, dass diese 10 Euro, die sie zahlen, meistens gar nicht bei den KünstlerInnen landen, die sie selber hören. Und da ist eher das Problem, dass ich glaube, dass innerhalb unserer wirtschaftlichen Struktur und innerhalb der, der kapitalistischen Gewinnmaximierung und Prozessoptimierung, dass da nicht genug Wertschätzung dafür da ist. Und an den zwei Enden, die eigentlich die wichtigsten Enden sind, und zwar die HörerInnen und dann die Musikschaffenden, da ist die Wertschätzung da, nur sie geht in der Mitte irgendwo verloren. Und ich glaube, das könnte man eigentlich gut optimieren, und dann wären eigentlich alle mehr oder weniger zufrieden. Denn weniger Geld würden wir ja nicht verdienen, sondern es würde nur anders verteilt werden.
Die nächste Frage hast du, glaube ich, schon halb beantwortet, aber ich will da trotzdem nochmal deutlicher drauf. Geht's wirklich nur um eine andere Verteilung, oder wie sieht das denn eigentlich mit der Höhe aus? Der berühmte Zehner im Monat bei Spotify. Das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht zu günstig für Musik, sondern soll wirklich nur anders verteilt werden.
Also ich persönlich finde, dass es eine Sache der Verteilung ist und dass diese 10 Euro monatlich ja eine Industrie gestützt haben, die allein im vorletzten Jahr, weil da die Quartalszahlen vorliegen, 10 Milliarden Euro erwirtschaftet hat weltweit. Die 10 Euro reichen schon aus. Würde man dann auch noch diese Freemium-Accounts annullieren, wo Leute halt eben für gar kein Geld Musik hören, dann würden diese 10 Euro durchaus ausreichen. Und man sieht ja auch, wie viel bares Geld dadurch reinfließt. Also ich glaube immer, das wird ja auch häufig von wirtschaftlicher Seite gesagt, na, wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, dann müssen wir die Preise erhöhen, und dann landet das beim Endkonsumenten, und das gibt dann beim Endkonsumenten wiederum Frust, weil die meisten Menschen einfach weniger Geld zur Verfügung haben. Dem ist nicht so. Also ich finde schon, dass das genug ist.
Du gehörst ja auch dem Forum Polyton an. Balbina, kannst du mal kurz umreißen, was ihr da macht?
Also Polyton ist ein musikpolitisches Forum, das Räume schaffen möchte für Popmusik, sei es in der Wertschätzung von Popmusik, sei es in der Dokumentation von Popmusik. Wir verleihen auch eine Auszeichnung und wir zelebrieren auch unsere HeldInnen jährlich. Und gleichzeitig versuchen wir innerhalb von Polyton eben auch alle Töne gesellschaftlich, musikgesellschaftlich auch irgendwo aufzunehmen, zu verstärken und in den Diskurs miteinander zu bringen. Da gibt es zum Beispiel so Thinktanks, die wir gegründet haben zu gesellschaftspolitischen Themen, die uns sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Anti-Racism oder Green Culture, aber auch eben politische Themen, die uns umtreiben, wie eben diese Streaming-Debatte. Und da gibt es dann eben gerade aktuell ein Roundtable, der nennt sich Politisch, wo VertreterInnen aller Stakeholder gemeinsam sich an diesem Roundtable zusammenfinden und wirklich auch teilweise sehr hart darüber debattieren, wie die Zukunft einer Streaming-Ökonomie eigentlich aussehen könnte, müsste, damit alle sich auch angemessen vergütet fühlen.
Also das ist jetzt ein Forum aus tatsächlich Kunstschaffenden, oder sind Leute dabei aus den großen Plattenfirmen und sowas in der Art?
Also Polyton ist ein Forum, zu dem alle Menschen, die wir für wichtig erachten für den Diskurs, für den popkulturell musikpolitischen Diskurs für wichtig erachten. Und dort haben durchaus auch Menschen Zugang von Wirtschaft, von Politik, auch von Wissenschaft, AktivistInnen aus anderen Kunstspektren, weil wir da natürlich Sachverhalte erörtern, die nicht nur Popmusikschaffende betreffen, sondern wo es viel mehr Schnittstellen gibt. So ist es zum Beispiel beim Politisch auch, dass wenn wir eben über die Zukunft der Streaming-Ökonomie verhandeln, finden sich kulturpolitische Sprecher aller SprecherInnen aller Fraktionen. Es gibt alle relevanten Verbände mit ihren VertreterInnen. Wir haben VertreterInnen der wichtigen Major-Labels dabei. Wir haben auch VertreterInnen der wichtigen Streaming-Services dabei, also Michael Krause von Spotify zum Beispiel oder Stefan Grimm von Apple Music. Und eben ganz, ganz wichtig, und das ist eben der Punkt, der auch die große Veränderung bringen soll, dass halt eben VertreterInnen aller Musikschaffenden da eben auch mit am Tisch sitzen. Das heißt, Musikschaffender, die zum Beispiel Songs schreiben oder Musikschaffender, die Songs komponieren oder Musikschaffende, die nur performen oder eben auch produzieren. Und so findet man sich zusammen zum ersten Mal im Übrigen und debattiert einfach, wie es weitergehen soll mit allen Perspektiven. Also nicht nur einseitig, sondern vielseitig. Und deswegen heißen wir auch Polyton, weil bei uns soll es einfach den Mehrklang geben, ein Plural an Stimmen.
Wie äußern sich denn da in dieser Runde die eben genannten Vertreter von Apple, Spotify in der Streaming-Frage? Also sind die durchaus offen, was zu verändern?
Also es ist so, wir hatten den ersten Polytisch letzten November und 12.02. im Europäischen Haus in Berlin. Und das sind immer Gespräche, die unter drei stattfinden. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel in diesem Interview nicht genau den Wortlaut dieser Gespräche wiedergeben. Aber was ich wiedergeben kann ist, und das ist ein positives Signal, wir hatten eine Abstimmung letztes Jahr, bei der wir uns dazu entschlossen haben, ob wir uns eben zu diesen Gesprächen und Verhandlungen wirklich jetzt in diesem Jahr häufiger zusammensetzen wollen, um Lösungen zu finden. Und diese Abstimmung war einstimmig und als Symbolbild und Beweis haben wir dann auch am Ende eine Fotografie gemacht, auf der wirklich alle Stakeholder drauf sind. Und ich kann nicht sagen, was dabei rauskommen wird, aber das ist schon etwas geschichtlich sehr Relevantes und man kann da eine Zuversicht draus schöpfen, aber eine Garantie ist es natürlich für nichts. Also es ist keine Garantie für etwas so.
Bevor wir hier gleich noch ein bisschen weiter über Streaming und über Einnahmequellen von Kunstschaffenden sprechen, jetzt doch tatsächlich noch mal ein paar Töne, wenn nicht sogar Polytöne von der Band Yard Act. Das ist neu aus diesem Jahr, der Song heißt A Vineyard for the North. Under the hill.
Don't think because I'm not doing more in the moment, I'm not doing more. I've seen what comes from point scoring. I was born torn between warring factions. I'm practically a doormat, I'm so diplomatic now. Cause so often those that mean well don't know they're problematic. Myself included. I know I'm not easily spooked, but I still shudder at how far removed we are from moving on. So go easy on us. Nothing to see here, people. Move along. Crushing biscuits in the carpet with the fun of God's good grace. No respect for how the fab is frayed. Make space for new mess. I look awkward when I'm walking forwards, even when I'm not. A static shot of mad propulsion stood convulsing in one spot. We want tomorrow now. Whichever way the chips may fall. Cause trust me, one day soon when winter doesn't come, I'm gonna buy that valley below. We'll build a vineyard in the north.
Under the hill, heard you lower than hell. Cause you're keeping it real. Is it treating you well? Don't wanna meet at my maker. So I'm quitting the band. Don't wanna buy a few acres. Live off the fat of the land. Cap in hand, I stand before.
I don't wanna talk about it, I just wanna be left alone. But still I'm gonna bug those red tape conversations. More mandatory sour grapes, a toast to borrowed time. You know that idea was mine though, yeah. The wine idea was mine. Can't see a way through though. I know that I fought tooth and nail for you. And if truth dies on the vine tonight, so be it. History never looks the same from both sides. And when darkness surrounds you, perhaps that's cause you're the black hole. I don't know, keen hobbyist, a semi-pro, but I still got soul. Don't let it go to waste, amateur sommelier. I get paid to get pissed these days, it's ace. Do what you love and you'll never work another day in your life. Until the well runs dry, that is. Behold the final dawn, flung from the moon's mad jaws, crawling back into its hole. I made a promise to you all, a vineyard for the north.
Under the hill, and you're lower than hell. Cause you're keeping it real.
keeping it real. And they said that on this soil under that sun no more could grow. But just look, behold God's green glow rolling over the valleys below. But go steady, we're at the mercy of the storm clouds now. Under the hill that you're lower than hell, because you keep it real. No one in need of my maker, so I'm quitting the band. I wanna buy a few acres, live off the battle alone. Captain, and I stand before her.
The hour of letting pain go.
Die letzten Streicher quietschen noch durch die Gegend. Ihr hört immer noch Nachtclub über Pop. NDR Blue, eine Stunde zum Musikstreaming in Europa und mit dabei immer noch Balbina, Musikerin, Sängerin, Komponistin und so weiter. Ich will jetzt in die bisherige Harmonie aber nochmal reingrätschen und den Advokaten des Teufels rausholen. Denn Streaming hat's in meinen Teenagers ja auch nicht gegeben und die Kunst ist trotzdem immer irgendwie klargekommen. Muss ja auch niemand mitmachen. Getourt wird auch immer. Wie nötig ist da das Streaming überhaupt?
Naja, ich würde da eine Rückfrage stellen. Wenn du in eine Galerie gehen würdest und ein Bild kaufen wollen würdest von, sagen wir mal, Jonathan Mese, wie würdest du dich dabei fühlen, Jonathan Mese zu sagen, Herr Mese, hören Sie mal zu, ich nehme das Bild jetzt hier mit und dann sage ich Ihnen, wie oft ich das angesehen habe und ich sag mal, pro Anschauen kriegen Sie von mir 0,3 Cent. Und dann würden Sie das Bild einpacken und aus der Galerie rausgehen. Was meinen Sie, wie würde Jonathan Mese reagieren?
Tja, ich will ihm ja nichts in den Mund legen, aber ich könnte mir vorstellen, er ist verärgert. Aber ich könnte ja trotzdem sagen, wenn ich der Mese bin, na gut, in so eine Galerie, da bringe ich mein Bild gar nicht erst rein.
Ja, aber das ist bei den Streaming-Services, von denen es, also die quasi maßgeblich das Hören gesamtgesellschaftlich bestimmen, das wäre ja natürlich ein bisschen utopisch zu sagen, da bringe ich mein Bild als eine Person von 8 Millionen, die auf diesen Streaming-Services drauf ist, nicht rein, weil dann findet man ja einfach nicht mehr statt. Das ist ja ungefähr so, als würde man sich dazu entschließen, nicht mehr einkaufen zu gehen, weil man nicht mehr in Läden gehen möchte.
Nutzt du denn selber Streamingdienste? Wie hörst du denn Musik?
Natürlich nutze ich selber Streamingdienste. Kennst du jemanden, der Streamingdienste nicht benutzt?
Ich kenne tatsächlich noch ein paar, die sind aber alle ein bisschen älter.
Das ist aber die Minderheit, ne?
Ich habe jetzt keine Zahlen zur Hand, aber ich würde mal stark annehmen, dass bei Leuten unter 40, dass da wirklich sehr viele das so hören. Aber dahinter steckt ja auch die Frage, wie du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angedippt, wie du als Musikerin überhaupt arbeitest. Also wo kommen denn im Jahr 2024 die Einnahmen her? Was ist wichtiger, was ist weniger wichtig für dich gerade?
Naja, was heißt weniger wichtig? Also meine Musik war mir schon immer wichtig und immer meine Priorität und das wird sich auch nicht ändern. Und ich meine, wenn man...
Dahin sollte die Frage gar nicht gehen. Womit verdienst du am meisten? Touren, Merchandising, sowas?
Also ich glaube, dass, also mit Verlaub, ich glaube, das wird von JournalistInnen sehr, sehr häufig gestellt, die Frage, womit verdient man das Geld? Dann antwortet man, so wie ich auch vorhin geantwortet habe, mit Live, mit physischen Produkten, mit Auftritten, mit Buchung, ne? Damit verdient man Geld. Und dann kommen sehr viele immer an den Punkt, den ich nicht kausal nicht korrekt finde, zu sagen, ja, damit verdienst du doch Geld, dann ist es doch okay, dass du mit Streaming nichts verdienst, dann verdient man das halt eben woanders. Und da ist halt eben der Punkt. Nur weil man sich ein Portfolio drumherum aufbaut und weil das Portfolio auch kleiner wird, heißt es noch lange nicht, dass man für das, was man eigentlich tut und für das, was eigentlich auch verwertet wird und für das, wofür es eine Wertschöpfungskette gibt, dass man dann einfach sagt, na gut, dann kriege ich halt dafür kein Geld, weil das ist einfach nicht fair und das ist einfach ein Fehler im System, dass man jetzt der Meinung ist, dass Musik, Kunst, Tonträger, digitale Tonträger nichts mehr wert sind, nur weil Wirtschaftsunternehmen das so jetzt bemessen. Und das gibt's ja in keiner anderen Branche. Also man würde doch zu einem Koch auch nicht sagen, du kriegst jetzt kein Geld mehr für deine Gerichte, aber dafür bietest du hier T-Shirts noch von dir selber an. Ich meine, diese Gerichte, die wir kochen, die kosten Zutaten, die kosten Zeit, die kosten Räumlichkeiten, die kosten Ressourcen. Wir können die ja noch nicht mal mehr refinanzieren. Also ich finde das absurd. Das muss man halt einfach mit anderen Branchen vergleichen. Das muss man mit Köchen vergleichen, das muss man mit Friseuren vergleichen. Das ist einfach falsch und Kunst ist Kunst und Kunst ist was wert. Und leider ist es bei Musik einfach so, dass wir momentan eben diese Herausforderungen haben, dass es ein Ungleichgewicht der Verteilung gibt. Aber wenn man sich das anguckt und sieht, dass es halt lediglich an der Verteilung liegt, warum sollte man darauf verzichten, wenn es doch genug Geld gibt? Ja, die Streamingdienste schwimmen in Geld. Und die Industrie boomt und überholt jetzt auch den CD-Markt und man muss einfach nur mal ein paar Schrauben drehen und das Problem wäre schon mal angegangen. Wieso sollte man da auf die Tantiemen verzichten? Frage zurück.
Tja, die Frage lasse ich mal als offene Frage hier so stehen und würde in Richtung Hoffnung und Ausblick drehen wollen. Wenn du in die nahe Zukunft guckst, was wäre denn da so deine realistische Hoffnung?
Also ich sag's mal so, ich habe wirklich tatsächlich eine Zuversicht sogar. Ich finde, Zuversicht ist sogar etwas Handfesteres als Hoffnung, weil man es zum einen diesen Streaming-Report gibt, wo sich jetzt Menschen wirklich tagtäglich und hochprofessionell damit auseinandersetzen werden, wie gleichgewichtigere Verteilung in diesem Segment möglich wäre, anhand von Regulatorien der Legislativen. Das gibt mir eine Zuversicht. Gleichzeitig übt dies Druck auf alle Stakeholder aus, sich auch einig zu werden, beziehungsweise sich mehr auszutauschen und in den Diskurs zu gehen. Und das sage ich auch immer wieder, dass das eine Zuversicht ist, die verbunden ist mit Arbeit, die verbunden ist mit Gesprächen, die verbunden ist damit, dass sich alle Menschen, die dieses Thema betrifft, die dieses Thema vertreten, miteinander auseinandersetzen und auch Perspektiven aushalten, die ihnen vielleicht unangenehm sind.
Balbina, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Zum Abschluss nimmt uns unser Korrespondent in Brüssel noch mit zu einer der neuesten Entwicklungen im Musikstreaming in Europa. Anfang März hat die EU-Kommission entschieden, Apple muss eine Milliardenstrafe zahlen. Paul Vorreiter erzählt kurz, worum es da geht.
Damit keine Missverständnisse entstehen, trägt die EU-Digitalkommissarin Vesteia die Strafe für Apple Ziffer für Ziffer vor.
1.84 billion euros for abusing its dominant position on the market for the distribution of music streaming apps.
1,84 Milliarden Euro Strafe, weil der US-Tech-Konzern seine marktbeherrschende Stellung beim Vertrieb von Musikstreaming-Diensten missbraucht haben soll. Um was geht es konkret? Die EU-Kommission hat den Apple-eigenen App Store im Blick. Den müssen App-Entwickler von Musikstreaming-Diensten wie Spotify nutzen, falls sie iPhone- und iPad-Nutzer als Kunden gewinnen wollen. Aber Apple knüpft daran Bedingungen. Laut EU-Kommission wurden die App-Entwickler daran gehindert, Verbraucher darüber zu informieren, dass es auch billigere, alternative Angebote für Musikabos außerhalb des App Stores geben könnte.
This is illegal and it has impacted millions of European consumers. They were not able to make a free choice as to where, how and at what prices to buy music streaming subscriptions.
Das ist illegal, meint Kommissarin Vestager. Millionen Verbraucher hätten deshalb keine freie Entscheidung treffen können, wo und zu welchen Preisen sie ein Musikabo abschließen wollen. Vestager erinnerte auch daran, dass Apple von den App-Entwicklern eine Provision abverlange, wenn ihre Kunden über den App Store ihre Abonnements abwickelten. Dadurch entstünden höhere Kosten, die müssten dann wiederum an die Apple-Kunden weitergegeben werden. Das Ergebnis: Seit Jahren würden Apple-Kunden also draufzahlen, weil sie über günstigere Optionen im Unklaren gelassen würden, argumentiert die EU-Kommission. Profitieren würde davon auch der Apple-eigene Musikstreaming-Dienst Apple Music.
Wenn so mächtige Unternehmen, selbst Branchenriesen wie Spotify, daran hindern, Nutzerinnen und Nutzer über ihre Angebote zu informieren, dann muss die Kommission ein klares Zeichen für mehr Wettbewerb setzen,
findet die Grünen-Digitalexpertin im Europaparlament Alexandra Gese. Zustimmung auch bei der FDP-Europaabgeordneten Svenja Hahn.
Insbesondere Musikstreaming ist für viele Menschen Teil ihres Alltags. Und deswegen ist es auch ein wichtiger Erfolg für viele, dass sie in Zukunft transparente Informationen über Abo-Angebote erhalten können.
Der CSU-Wirtschaftsexperte im Europaparlament Ferber bezweifelt hingegen eine abschreckende Wirkung. Selbst 1,8 Milliarden Euro seien ein verschmerzbarer Betrag, den Apple aus der Portokasse zahle. Aber der Streit mit Apple ist noch nicht ausgefochten. Das Unternehmen hat angekündigt, juristisch gegen die Entscheidung vorzugehen. Aus Sicht des Tech-Konzerns konnte die EU-Kommission nicht glaubwürdig darlegen, wie Verbraucherinnen und Verbraucher geschädigt werden. Auch findet Apple, dass Spotify einen Großteil seines Erfolgs dem App Store zu verdanken habe. Auch wies Apple darauf hin, dass Spotify keine Provisionen an den US-Konzern zahle, weil es seine Abos über die eigene Internetseite abwickele. Spotify feiert die Entscheidung der EU-Kommission. Nicht einmal ein Monopolist wie Apple könne kontrollieren, wie andere Unternehmen mit ihren Kunden kommunizieren, teilte das schwedische Unternehmen mit. Positiv äußerten sich auch europäische Verbraucherschützer.
Zur Entscheidung der Europäischen Kommission, eine Milliardenstrafe gegen Apple zu verhängen, jetzt Fragen an Katrin Schmid, ebenfalls Korrespondentin in Brüssel. Katrin, wie genau hat Apple denn auch die Nutzerinnen und Nutzer geschädigt?
Ja, die EU-Kommission geht davon aus, dass Millionen von Nutzerinnen und Nutzer europaweit quasi Monat für Monat 2 bis 3 Euro zu viel bezahlt haben für ihr Musikstreaming-Abo. Also zu viel heißt, mehr als notwendig gewesen wäre, wenn denn der Wettbewerb ordentlich funktioniert hätte. Das tut er nicht, sagt die EU-Kommission, weil Apple seit rund 10 Jahren dafür sorgt, dass wenn ich eine Musikstreaming-App auf iPhone oder iPad runterlade, ich nur die Information bekomme, wie viel ein Abo darin kostet und ich es auch nur über Apples Bezahlplattform, also zum Beispiel Apple Pay, abwickeln kann. Also ich bekomme keine Informationen darüber, ob das gleiche Abo irgendwo außerhalb, beispielsweise direkt beim Anbieter, günstiger wäre, und die App-Entwickler können mich auch nicht direkt mit Angeboten ansprechen. Und so, das kritisiert die Kommission, geht dann eben die Apple Policy auf, dass sie bei allen Artikeln oder Dienstleistungen wie Abos an den Einnahmen beteiligt werden, mit zunächst 30% und dann bei langlaufenden Abos später mit 15%. Ja, dieser Wettbewerbsnachteil betrifft laut Kommission viele Musikstreaming-Anbieter, zum Beispiel auch Soundcloud. Es war aber der schwedische Streaming-Dienst und Marktführer in Europa, Spotify, der 2019 dagegen geklagt hat.
Gibt es schon Reaktionen?
Ja, Apple hat quasi parallel zur Nachricht in Brüssel verkündet, dass sie gegen diese Strafe klagen werden. Die ist auch in der Höhe beachtlich, also 1,8 Milliarden Euro. Das sind 7,5% vom weltweiten Umsatz von Apple und soll, so hat es die Wettbewerbskommissarin Vestager auch betont, eine abschreckende Wirkung haben. Apple wiederum sagt, von dieser Strafe würde nun allein Spotify profitieren und damit seine Marktstellung weiter festigen. Außerdem, und deshalb wird die Entscheidung angefochten, habe die EU-Kommission keine stichhaltigen Beweise, dass Konsumenten wirklich geschädigt wurden. Denn so einfach ist die Rechnung eben nicht, sagt Apple. Ein Großteil des Erfolges habe Spotify auch dem App Store zu verdanken.
Und wie geht es in dem Fall nun weiter?
Naja, das Gerichtsverfahren, zu dem es nun nach allem, was wir heute hören, kommen wird, nimmt sicher Zeit in Anspruch. Aber währenddessen wird viel passieren, das kann man schon mal prognostizieren. Denn am 7. März tritt der sogenannte Digital Markets Act in Europa in Kraft. Ein Gesetz für mehr Wettbewerb bei den digitalen Diensten. Heißt anders gesagt, dieses Gesetz will vor allem die großen Online-Plattformen, die teils so mächtig geworden sind, dass sie alle Marktbedingungen diktieren, die will das Gesetz dazu zwingen, ihr Ökosystem wieder weiter zu öffnen. Hieße jetzt konkret für Apple, dass sie nach diesem Gesetz sicherstellen müssen, dass User alle Apps gleichermaßen finden, die sie suchen, dass sie diese in vielfältiger Weise bezahlen können und dass sie perspektivisch auch auf jeder Plattform nutzen können, auf der sie das wollen.
Vielen Dank, Katrin Schmid nach Brüssel. Ja, es scheint sich also etwas zu bewegen im Musikstreaming in Europa. Und ich bewege mich jetzt auch, und zwar in Richtung Feierabend. Das war Nachtclub Überpop für heute. Ich habe jetzt noch ein Stück von Balbina. Sie sagt Hallo. Ich sage Goodbye. Mein Name ist Henning Cordes. Tschüss. Macht es gut.
Hallo, Welt. In dein Silhouetten verstecken sich die unendlichsten Geschichten. Ich will sie alle. Don't make
me feel.